Sie hören die alternativen Nachrichten am Abend. Was uns am Abend des 27. Februar bewegt. Dieselverbot. Führersieg für Deutsche Umwelthilfe. Schadensbegrenzung für Dieselfahrer. Letzte Woche berichteten wir über die Deutsche Umwelthilfe, DUH, und ihren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Resch ist seines Zeichens selbsternannter Umweltjünger und Zwangsbeglücker für gesunde Luft. Die regionalen Gerichtsprozesse über mögliche Fahrverbote in Städten hatte er angestrebt, selbstverständlich steuerfinanziert. Die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wünschten jedoch eine bundesweit einheitliche Regelung zu potenziellen Fahrverboten. Diese Forderung wies das Bundesverwaltungsgericht nun zurück. Stattdessen sollen die Kommunen selbst über die Verhängung möglicher Verbote bestimmen. Dass Dieselfahrzeuge ursprünglich mal das gelobte Wetter vor dem diabolischen CO2 retten sollten, geschenkt. Dass die Grenzwerte für Stickoxide in geschlossenen Räumen höher sind als draußen, wie Alice Weidel von der AfD den Altparteien 2017 bei Anne Will in Erinnerung rief, geschenkt. Notorisch unzufriedene Menschen wie Jürgen Resch dürfen ihre Ziele niemals erreichen, weil sie ohne ablenkende Drangsalierung ihrer Mitmenschen in ein seelisches schwarzes Loch stürzen. Das aktuelle Urteil betrachtet er übrigens als Niederlage. Im Gegensatz zu den Autofahrern hat er ja schon mal keine selbst erarbeitenden Ressourcen verloren. Die Kommunen dürfen ab dem 1. September 2019 Fahrverbote für Euro 5 Fahrzeuge erlassen. Der Marktwert dieser Modelle wird also zwangsläufig sinken. Entschädigungen aus Steuermitteln dürfen die Besitzer sich übrigens nicht selbst zahlen. Der Hauptvorteil für Autofahrer dürfte darin liegen, dass auch unproduktive Subventionsempfänger wie Resch nicht überall gleichzeitig sein können. Dadurch, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Entscheidungsträger vor Ort in die Verantwortung genommen hat, verfügen die Autofahrer noch über gewisse Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Dieselfahrzeuge verlieren zwar, egal wie, ihren finanziellen Wert, aber vielleicht bleibt der pragmatische Wert als Fortbewegungsmittel erhalten. Vieles wird davon abhängen, wie viele Pöstchen die Parteien in den einzelnen Kommunen brauchen und wie viele sich durch unterschiedliche Neuregelungen schaffen lassen. Energiewende und Elektrofahrzeuge. Berlin bastelt an perfekter Politposse. 2011 leitete Angela Merkel mit ihrer sogenannten Energiewende die Zerstörung der deutschen Stromversorgung ein. Pessimisten fühlten sich sogleich an den Morgentauplan erinnert. Diese von einem kommunistischen Staatssekretär im amerikanischen Finanzministerium ausgearbeitete Nachkriegsoption sah eine Rückabwicklung Deutschlands in einen Agrarstaat vor. 2018 ist es zum Glück noch nicht ganz so schlimm gekommen. Allerdings kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Politik sich reichlich Mühe gibt. Neben der Demontage der Stromversorgung soll nämlich auch der Bedarf kräftig steigen. Vorreiter grün-linker Experimente ist dieses Mal das Land Berlin. Dort sollen neben dem bereits elektrifizierten öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene jedoch auch Elektrobusse für 40 Millionen Euro angeschafft werden. Obwohl ihre Ausfallquote während der Testphase wegen nicht planbarer Schäden offiziell bei 25% lag. Und gleichzeitig wird allerorts noch die komplette Verschenkung des öffentlichen Nahverkehrs, die Subventionierung von Elektroautos und das Ende des Verbrennungsmotors diskutiert. Ob am Ende die Energieversorgung oder Transport und Logistik oder beide zerstört werden, wird sich schon noch zeigen. Immerhin verfügt Berlin noch über einen hochmodernen, in der Regelzeit fertiggestellten neuen Flughafen, sodass das Auswandern kein Problem darstellt. Trump von nebenan. Lückenpresse läutet ungarischen Wahlkampf ein. Am 8. April wählen die Ungarn ein neues Parlament. Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Flüchtlingskrise, dass sich Viktor Orban, Busenfreund der Vereinigten Europäischen Sozialisten, dem Wählerurteil allumfassend stellen muss. Eine Volksabstimmung über die Umverteilungsquote für sogenannte Flüchtlinge hatte er 2016 zwar haushoch gewonnen, aber das für die Gültigkeit nötige Quorum knapp verfehlt. Um den geschätzten Staatsmann auch 5 weitere Jahre im Amt zu sehen, lässt ihm die deutsche Presse natürlich ihre Unterstützung zukommen. Spätestens seit Donald Trump ist ja bekannt, dass klassische Sprachbarrieren dabei kein Hindernis mehr darstellen. Aktuell wartete etwa die FAZ mit ihrem Artikel »Flirt mit dem Diktator« auf. Neben den üblichen Worthülsen »antirepublikanisch« und »antiliberal« führt das ehemals bürgerliche Blatt vom Main die Beseitigung verschiedener Budapester Denkmäler zur Illustrierung seiner These an. Auch zu blöd, dass die bürgerlich-publizistische Expertise längst in den, zumeist unbezahlten, alternativen Journalismus abgewandert ist. So auch der ungarischstämmige Professor Adorjan Kovacs. Unter anderem Autor für Eigentümlich Frei, der bezüglich seiner Heimat wohl als verlässlichste Quelle im deutschsprachigen Raum gelten kann. Er weist erst einmal darauf hin, dass es sich bei allen abgerissenen Denkmälern um Zeit ihres Lebens stramme Kommunisten handelte. Der Bruch mit der kommunistischen Vergangenheit gehört für Orban allerdings auch in der Verfassungsfrage zur politischen Neuorientierung. Das Niederreißen von Denkmälern politischer Gegner zeugt zwar nicht unbedingt von Selbstbewusstsein bezüglich der eigenen Position, scheint im kulturkämpferischen Trieb des Menschen aber irgendwie angelegt zu sein. Ein Vergleich mit ihrer Berichterstattung zu der Auseinandersetzung um das Denkmal des amerikanischen Südstaatengenerals Robert Lee im letzten Jahr sei der FAZ an dieser Stelle mal erspart. Die Letztbeurteilung über Orban obliegt allein dem ungarischen Volk. Aber anders als Merkel kann er wohl nicht alles falsch gemacht haben. Bildungsministerin Johanna Vanka. Grundgesetzlich gebotene Amtsneutralität unbekannt. Im Herbst 2015 glaubte Bundesbildungsministerin Johanna Vanka von der CDU, die hauseigene Homepage ihres Ministeriums zur Denunziation der AfD verwenden zu können. Das Grundgesetz hatte Merkel bis auf die Steuerverpflichtung zu diesem Zeitpunkt ja bereits außer Kraft gesetzt. Warum sich also noch an das Gebot der amtlichen Neutralität gebunden fühlen, dachte sich wohl Vanka. Nichtsdestotrotz erwirkte die AfD eine vorläufige Unterlassungsverfügung. Nachträglich verurteilte das Bundesverfassungsgericht die Aktion dann auch endgültig und rief der geschäftsführenden Bildungsministerin den Grundkurs Zivilkunde 11. Klasse in Erinnerung. Vanka trägt übrigens den Titel einer Mathematikprofessorin und war bereits in den 90er Jahren Rektorin einer Universität. Ob sie die Amtsneutralität in politischer Selbstherrlichkeit vergessen oder ignoriert hatte, wird sie wohl selbst wissen. Ihre Amtsvorgängerin war übrigens Annette Schavan, die 2013 wegen einer gefälschten Doktorarbeit zurücktreten musste. Zur Belohnung, Entschädigung, wurde sie 2014 zur Botschafterin im Vatikan ernannt. Wie man den politischen Kampf weitaus subtiler betreiben kann, illustriert Konkurrent Ralf Stegner. Auf einen Doktortitel verzichtete er lieber gleich. Den würde ihm sowieso keiner abnehmen. Bezüglich des Kampfes gegen die Opposition appellierte er einfach über Twitter an seine strohmännischen Schlägerbanden, Zitat, Fakt bleibt, man muss Position und Personal der Rechtspopulisten attackieren, Zitat Ende. Und siehe da, heute Nacht wurde in Marburg wieder das Auto eines AfD-Landesvorstandsmitglieds angezündet. Geht doch. Ob Merkel diese Zustände bewirkt hat oder durch sie ermöglicht wurde, dürfte spätere Generationen ebenso sehr beschäftigen wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Sie hörten die alternativen Nachrichten am Abend. Zusammenstellung und Redaktion Jean Modert. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mucharski.